beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Ja, und heute hier im Gespräch Daniel Fuhrhopp mit Birgit Kasper vom Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, erstmal die Frage, was ist denn überhaupt das Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen?
Das Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen ist ein Zusammenschluss von Einzelpersonen und vor allem von Gruppen, also Initiativen und Projekten, die hier in Frankfurt versuchen, innovative, gemeinschaftliche, gemeinschaftsorientierte Wohnformen umzusetzen. Und das Netzwerk hat sich vor über 10 Jahren gegründet, zunächst als Zusammenschluss von einzelnen Gruppen, dann, als es 7 waren, haben sie einen Verein gegründet, wurden langsam mehr, haben in ihren Nischen versucht, ihre Projekte umzusetzen. Und seit 2009 wächst das Netzwerk stetig, weil es inzwischen eine professionelle Koordinations- und Beratungsstelle hat. Und von den
zwei. Da sind wir jetzt.
Genau, da sitzen wir jetzt.
Genau. Und die leiten Sie?
Ja, also ich bin beim Netzwerk angestellt sozusagen. Das Netzwerk leistet sich eine professionelle Koordinatorin.
Und dazu muss ich jetzt noch fragen, weil ja die Stadt Frankfurt und genauer gesagt, also auch das Gebäude, wo wir sind, im Amt für Wohnungswesen, und die unterstützen das Netzwerk oder die Koordinationsstelle?
Eigentlich das Netzwerk. Also es gibt eine Projektförderung für das Netzwerk. Das startete dann 2009 mit Mitteln für eine halbe Stelle und etwas Sachmitteln, dass wir so schöne Sachen wie Broschüren auch produzieren können. Und diese Koordinationsstelle, weil sie sich etabliert hat, weil sie eine Art Kompetenzzentrum geworden ist, wurde dann eben auch immer stärker ausgeweitet, also jetzt mittlerweile auf über eine volle Stelle.
Und zu dem Netzwerk, Sie sagten ja schon, das ist gewachsen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die aktuellen Zahlen sind. Da steht, dem Netzwerk gehören 60 Gruppen an.
Ja, mittlerweile sind wir sogar über 65. Also es sind 30 Wohninitiativen. Wir teilen das hier in Frankfurt so auf und sagen, Wohninitiativen sind Gruppen, die sich konstituieren. Das können 4 Leute sein, es können auch 50 Leute sein, die sich konstituieren, sammeln, organisieren, überlegen, wer sie sein wollen, wie viele, wo sie hinwollen, welche Rechtsform. Also so, die in der Planung noch sind. Dann gibt es im Moment 15 Projekte im Bau und 20 realisierte Projekte. Wobei wir das beim Netzwerk nicht ganz so eng sehen. Nicht alle, mittlerweile 66, sind tatsächlich auf Frankfurter Gemeindegebiet, Stadtgebiet. Es gibt auch ein paar Gruppen, so knapp 10 sind es, aus Darmstadt, Wiesbaden, Maintal und so weiter, die Mitglied im Netzwerk geworden sind. Aber die Koordinationsstelle agiert nicht in diesen Städten, weil es eben eine Frankfurter Stelle ist.
Als Sie jetzt zwischendurch gesagt haben, 15 dieser Projekte, die sind im Bau, da bin ich ja ganz zusammengezuckt. Wir sprechen ja für den Blog, verbietet das Bauen. Aber ich würde sagen, das stellen wir mal ein bisschen zurück, da sprechen wir nachher noch. Sondern erstmal jetzt so ganz nochmal zur Unterscheidung. Also Sie sprechen ja von den Wohnprojekten bzw. den Initiativen, die dann sich überlegen, zusammenzuziehen und dann später ein Wohnprojekt werden, wenn alles klappt. Ist das die Tätigkeit zu 100%, sage ich mal, der Koordinationsstelle, oder umfasst der Begriff gemeinschaftliches Wohnen noch andere Wohnformen?
Wir, sagen wir mal, diskutieren natürlich auch Wohnformen, sagen wir mal sowas wie Wohnpflegegemeinschaften, Demenz-WGs, also so selbstorganisierte Wohnformen sind schon ein Schwerpunkt. Aber weil wir nicht komplett die Welt retten können, ist das eher ein Randthema. Also bei uns geht es wirklich eher um diese selbstorganisierten Projekte, die dann vereinzelt auch soziale Träger mit reinholen in unterschiedlichen Richtungen. Aber es geht eben vorwiegend, das ist der Schwerpunkt, selbstorganisierte Projekte, also dieses Grassroot, Bottom-up, wie man das nennen will. Also Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ich will anders wohnen als gewohnt.
Ja, dann fangen wir genau wie das Gras sozusagen von unten an. Also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt so ein Bürger und in Frankfurt am Main und würde als Einzelner ohne dass ich jetzt irgendwelche Gleichgesinnten schon hätte, würde ich einfach zu Ihnen kommen und sagen, Frau Kasper, ja, ich hätte gerne eine Wohnung, eine schöne. Was können Sie mir denn so bieten?
Na, dann kriegen Sie von mir gesagt, naja, konkret eine Wohnung hätte ich jetzt nicht, wo Sie sagen, Sie könnten in einem Monat einziehen. Das passiert inzwischen doch gelegentlich, dass mal bei einer Initiative, die schon besteht, eine Wohnung frei wird. Das kommt nicht sehr oft vor. Aktuell haben wir das zufällig so, dass eine Wohnung am Riedberg für eine Familie gerade frei geworden ist. Wenn so eine Projektgruppe das nicht aus eigenem Freundesbekannten Nachbarkreis selbst wiederbelegt, dann kriege ich diese Information. Und ich mache nur noch selten Einzelgespräche, aber wir machen jeden vierten Mittwoch im Monat eine Infoveranstaltung für Neuinteressierte mit immer wechselndem Thema. Und dahin lotse ich sozusagen die Neuinteressierten, kommen Sie bitte zu dieser Infoveranstaltung, da erläutere ich die grundlegenden Fragen, was ist es, ist es was für mich, was erwartet mich da, kann ich da übermorgen einziehen oder nicht. Und das, wir nennen das so ein bisschen flapsig unsere Seepferdchenkurse, also wo man dann sozusagen schauen kann, mag ich mich da tummeln, ist das was für mich, und wenn Menschen feststellen, ach, ich habe mir das anders vorgestellt, und sagen, ich bleibe doch lieber in meinem Reihenendhaus, weil da ist nett und es ist mir zu aufwendig, ist es auch in Ordnung. Also das ist eine zentrale Aufgabe auch hier der Koordinationsstelle, Anlaufstelle zu sein und Lotsenfunktion zu haben für Einzelne. Ist das was, mag ich mich da weiter mit beschäftigen oder eben auch nicht. Genau, und dann ist diese Infoveranstaltung einer der zentralen Punkte. Und die zweite große Gelegenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir machen einmal im Jahr, in anderen Städten nennt sich das Wohnprojektetag, wir nennen es Infobörse, wo wir im Schnitt um die 20, 25 Stände haben, wo sich Initiativen vorstellen, die offen sind für weitere Neuinteressierte. Und wir hatten jetzt im Dezember zum Jahresabschluss ein Speed-Dating.
Wow!
Ja, im Architekturmuseum. Das ist auch sowas, was es in anderen Städten in anderer Form gibt. Wir haben dann, weil wir das mit der Infobörse nicht so gut logistisch verknüpfen können, machen wir das separat. Das heißt, Gruppen, die offen sind oder auch Projekte im Bau, die nach neuen Interessierten suchen, stellen sich kurz vor, 7 Minuten. Und im Publikum sitzen, also das Architekturmuseum war voll, es waren über 100 Leute da, die Interessierten, und diese 10 Gruppen haben sich vorgestellt, und danach ist sozusagen in dem Raum verteilt, sind dann organisiert, wer sitzt wo, welche Gruppe kriegt welchen Ort, und dann können die Interessierten losziehen und ins Gespräch kommen mit den Gruppen, und dann wird so lange miteinander geredet, bis der Raum sozusagen leer geredet ist, also bis alle mal miteinander gesprochen haben, wo sie dachten, ach, das könnte passen und das könnte passen. Und das ist eine ziemlich effiziente Methode, dass Einzelinteressierte mit eventuell passenden Gruppen ins Gespräch kommen.
Also man merkt schon so ein bisschen, es ist hier keine gewöhnliche Maklerbörse, wo gesagt wird, ich hätte gerne eine Wohnung mit so und so vielen Quadratmetern, bitte schön Süd, auch viel Sonne und so weiter, sondern es geht darum, Menschen, die dafür offen sind, zusammenzubringen mit Wohngruppen, Wohnprojekten, wo in irgendeiner Form gemeinsam gewohnt wird. Und diese Formen, um die es da geht, also welche Art denn, also ab wann was ein Wohnprojekt ist, dazu würde ich gerne etwas wissen von Ihnen. Also in einem Gespräch, auch hier übrigens in dieser Gesprächsreihe mit dem Rolf Novihui von der Stiftung Trias, kamen wir mal zu dem Punkt, wo er gesagt hat, naja, ein Wohnprojekt ist mehr als Wohnen. Mhm. Also wie würden Sie das fassen, was so ein Wohnprojekt ausmacht im Unterschied eben zu anderen Wohnformen?
Ganz zentraler Ausgangspunkt ist, dass es sich um eine Hausgemeinschaft, um eine Nachbarschaft handelt, die nicht dem Zufall unterworfen ist. Also wenn ich heute eine Wohnung suche zur Miete oder im Eigentum, ist eigentlich fast alles dem Zufall unterworfen. Ich bin davon abhängig, ob ein Vermieter mich nimmt, ob ich die Wohnung kriege oder ob welche Wohnung mir in einer Wohnungsbaugesellschaft diese Verwaltungsstelle zuweist. Und auch wenn ich eine Wohnung kaufe, kann ich schon mal schauen, welcher Stadtteil, welche Lage, wie sieht die Nachbarschaft aus. Aber ich habe überhaupt keinen Einfluss drauf, wer in meiner Nachbarwohnung wohnt. Ja, ich kann Glück haben und man hat eine tolle Hausgemeinschaft, man kann auch ganz schrecklich Pech haben. Und vor allem diese Wohnungen richten sich in keiner Weise nach irgendwelchen Lebensstilen oder Wohnwünschen oder Interessen, sondern das ist wirklich zufällig zusammengewürfelt. Und das ist so der Ausgangspunkt bei diesen gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Die starten vor dem Einzug. Also die Nachbarschaft bildet sich, bevor man irgendwo was kauft, baut, mietet. Die Gruppe gibt sich eine Idee, einen Namen. Wir bieten den Gruppen auch immer an, schreibt mal eine Seite, wer ihr seid, was ihr wollt. So eine Art Grundgesetz, 10 Gebote, wie auch immer man das nennen will. Veröffentlichen wir auch auf der Website, wenn Gruppen das wollen. Und dann merkt man schon, dass dort Leute zusammen können, die mehr Gemeinschaft, mehr Nachbarschaft wollen. Also wenn sie sagen, sie kommen hierher und wollen eine Wohnung. Ich habe durchaus öfter mal Damen, die sich melden, oder Herren, Ältere, so ab 55 nimmt das so ein bisschen zu, die sagen, ich wohne hier im Haus und es ist ein Geisterhaus. Also alle Nachbarn arbeiten oder sind am Wochenende weg und das ist ja auch legitim. Aber es ist irgendwie ganz schrecklich. Ich habe im Haus niemanden, ja, der ähnliche Interessen hat wie ich, der da ist überhaupt, weil die ganz eifrig am Arbeiten sind. Und ich möchte gerne wohnen in einem Haus, wo ich mich austauschen kann, wo andere Leute sind, wo ähnliche Interessen sind, wo man gemeinsame Aktivitäten vielleicht sogar unternehmen kann, Räume teilen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen der Anfangsunterschied, dass man dem Zufall ein Schnippchen schlägt. Schaut, welche Leute passen zusammen, ist man sich sympathisch, hat man eine ähnliche Wellenlänge, stimmt die Chemie, und dann versucht zusammen eben ein Haus zu kaufen, zu bauen, zu mieten und dann in entsprechenden Wohnungen einzuziehen und dann unterschiedlich intensiv diese Gemeinschaft auszugestalten. Das ist das, was im Vorfeld passiert.
Also wenn es darum geht, so viele Dinge mit anderen gemeinsam zu machen, da kann ich ja mal ganz böse fragen, also die Nachbarn, mit denen ich Pech haben kann, die gibt es dann da einfach nicht in solchen Wohnprojekten, oder ja, wie?
Das rüttelt sich in aller Regel im Vorfeld halt schon zurecht, dass man merkt, das passt irgendwie nicht. Also das ist auch gut, wenn dann am Anfang noch Fluktuation ist. Beziehungsweise es ist auch nicht jeder Mensch geeignet für solche Wohnprojekte. Es ist auch nicht, dass wir erwarten, dass alle Menschen jetzt in solchen Projekten leben sollen, sondern die Menschen, die ihr Reihenendhaus super finden und da glücklich sind, das, kein Mensch sagt was, dass das anders sein muss. Aber wir sind eben diese Stelle, die da ist, wenn Leute sagen, so wie im Moment Wohnraum produziert wird und wie im Moment meine Wohnsituation ist, bin ich unglücklich, ich habe einen anderen Bedarf. Ich möchte mehr Nachbarschaft, als es üblicherweise so funktioniert.
Also wie viel mehr Nachbarschaft? Da haben Sie ja auch 20 verschiedene realisierte Projekte jetzt schon. Und von daher kann man jetzt natürlich nicht die alle durchgehen. Das wäre sicher auch reizvoll. Aber ich denke mal, auf Ihrer Webseite findet man dann auch mehr Informationen. Mhm. Aber trotzdem, um das mal so ein bisschen mit Leben zu füllen, was ist jetzt der Unterschied dazu, zu demjenigen oder derjenigen, die also vorher da nun in einem Haus gewohnt haben, wo keiner miteinander spricht und sich kennt? Was gibt es so für Beispiele? Wie können Sie das so schildern? Also was teilen diese Menschen denn miteinander? Wie sieht das im wahren Leben denn dann so aus?
Da gibt es ganz viele Anekdoten. Also da könnten wir jetzt...
Solange Sie die erzählen dürfen, ne?
Ja, also ich sage immer, ganz besonders profitieren von solchen Hausgemeinschaften Haushalte mit Kindern und Menschen, die so sich darüber Gedanken machen, was ist, wenn ich nicht mehr arbeite? Ja? Also wenn man mehr zu Hause ist. Diese Personengruppen profitieren besonders davon, und da gibt es die Geschichten, dass wir haben so ein relativ kleines Wohnprojekt, wo eine Familie mit 5 Kindern eingezogen ist, die sich dann einzelne Patenonkel oder Tanten im Haus sozusagen gesucht haben. Also das ist so eine Idee, diese Hausgemeinschaft hat das Projekt sozusagen aufgebaut und haben immer gesagt, wir wollen dann irgendwann noch eine Familie dabei haben. Und üblicherweise haben die Familien 1000 Themen und sind eigentlich von der Zeit her nicht wirklich gut drin, solche Projekte mit vorzubereiten. Deswegen empfehlen wir immer den Zugpferden, plant die Familien mit. Also sobald ihr konkret werdet, sobald das Bauen beginnt, oder der Umbau oder die Umnutzung, ne? Geschafft gerade. Wenn man dann sagt, so, und jetzt hier, wir suchen noch 1 oder 2 Familien, dann gibt es genug Familien, die jetzt nicht gerade die Großeltern auch noch in der Stadt haben, die das gut finden, Nachbarn zu finden, die Kinder toll finden. Und so war das eben in diesem kleinen Projekt. Und dann gibt es so eine Anekdote, dass dann erzählt wurde, einer der Sandwich-Kinder fand das immer zu trubelig und der ist dann zu einem der Nachbarn oben im Obergeschoss zum Hausaufgaben gegangen und bekam dann immer einen Tee. Und irgendwann kam dieser Nachbar, ich habe ihn gefragt, na, wie geht's, und läuft es weiter? Und dann sagt er, das Problem ist jetzt, dass der Junge in die 6. Klasse kommt und mit Algebra anfängt. Ich muss mir das jetzt nochmal drauf schaffen. Ich weiß gar nicht, wie man mit Buchstaben rechnet. Also da merkt man so, ne, das ist so eine ganz wunderbare Geschichte. Das Gleiche kann man erzählen für einen Haushalt, eine Hausgemeinschaft, in der überwiegend Ältere sind, auch eine kleine Projektgruppe, die dann gemeinsam das Walken entdeckt haben. Also die Damen sind dann 2-3 Mal die Woche in den benachbarten Park zum Walken. Und wo dann eine mir sagte, na, das, seit sie jetzt in dem Projekt ist, ist sie fitter, weil sie öfter walken geht. Weil sonst, wenn sie das alleine sich immer vorgenommen hat, dann kam immer so, ne, ach, heute ist Wetter schlecht, ach, heute fühle ich mich nicht so gut, ach, ich bleibe lieber auf der Couch. Ja, jetzt stehen die beiden anderen Damen mit scharrenden Hufen vor der Tür und sagen hier nichts von wegen Ausrede, ab geht's, auch wenn es nieselt, wir gehen in den Park. Ja, und eine Woche später ist man sozusagen diejenige, die dann die andere wieder mitzieht. Und das sind so kleine Geschichten, wo ähnliche Interessen oder Gemeinschaft solche Projekte voranbringt, bis hin zu auch ja, fast dramatischen Geschichten. Mir hat in einem Projekt eine Schwester von einem Mann erzählt, der langsam erblindete. Der wurde dann leider so krank, dass es wirklich nicht mehr zu Hause ging. Aber die sagte, wenn die Nachbarschaft nicht so gut gewesen wäre, hätte er vor 2 Jahren schon ausziehen müssen in ein Heim. Aber da das so langsam voranging und die Nachbarn ihn dann zum Einkauf mitgenommen haben oder auf ihn Acht gegeben haben, konnte er deutlich länger noch in seinem gewohnten Umfeld zu Hause bleiben, als es in einer anonymen Nachbarschaft gewesen wäre. Ja. Also so gibt es haufenweise solche Anekdoten, wie solche Nachbarschaften helfen können, Schicksalsschläge, die uns ja alle treffen, abzufedern. Also wenn man in der Umgebung Leute hat, die Verständnis haben, wo man mal zuhören kann oder die mal zuhören, das bringt halt einfach eine andere, ja, Menschlichkeit und eine andere Lebensqualität.
Diese Nähe und Nachbarschaft, die Sie jetzt beschrieben haben, funktioniert ja auch, wenn jeder seine eigene komplett abgeschlossene Wohnung hat. Ist das denn in all diesen Wohnprojekten, in den 20 realisierten oder auch denjenigen, die noch kommen, die konkret geplant sind, der Fall, dass im Prinzip jeder seine komplett abgeschlossene Wohnung hat und man hat nur die Nachbarn schon vorher kennengelernt? Oder welche Räume, Flächen, Dinge werden da so alles geteilt?
Also bisher ist es tatsächlich so, dass die realisierten Projekte, also gerade die Frankfurter Projekte, wirklich so typische Hausgemeinschaften sind und in aller Regel gehört dazu auch ein Gemeinschaftsraum. Also ein Raum, wo alle Nachbarn reinpassen, dass man sich versammeln kann, wo meist eine kleine Küche, ein kleines Badezimmer dazu gehört. Wenn das unter dem Dach von einer Wohnungsbaugesellschaft ist, legen die da sogar Wert drauf, weil sie diese Drittverwertung wünschen. Das heißt, wenn die Gruppe sich nicht mehr versteht, zerstreitet und diesen Gemeinschaftsraum nicht mehr will, dass man aus diesem Gemeinschaftsbereich wieder eine kleine Wohnung machen kann. Ist ja auch gar nicht dumm. Das ist bei den bisher realisierten Projekten eigentlich ganz üblich. Weitere gemeinschaftliche Räume haben ein paar Projekte, zum Beispiel im Naxos-Areal hier, sind Dachterrassen. Also es ist nicht so, dass dann zur schönsten Penthouse-Wohnung die private Dachterrasse gehört, sondern die Dachterrasse ist für alle zugänglich. Und da kann man gerade in Frankfurt wunderbar zu Silvester oder auch im Sommer Grillpartys machen. Oder wenn man nur einen kleinen Balkon hat, ist es halt eine Riesenqualität, wenn der schönste Raum im Haus der Gemeinschaft gehört. Also wenn im schönsten Raum im Haus die Gemeinschaft wohnt, dann ist das immer auch ein Anreiz, den gemeinschaftlich zu nutzen. Ja, wenn das der letzte Kellerraum ist, der dann, ne, da steht dann groß dran Gemeinschaftsraum, dann geht da natürlich niemand hin. Aber wenn man von vornherein sagt, so die schönsten Räume, das sind die oder die zentralen Räume oder ne, im Eingangsbereich, die Offenbacher haben im Erdgeschoss gut sichtbar den Gemeinschaftsbereich mit Grünflächen dran. Das ist schon fast ein kleiner Quartierssaal. Die machen da total viele Ausstellungen und Musik oder Weihnachtsmärchen vorlesen in verschiedenen Sprachen und so weiter. Also man kann durch die Architektur räumliche Qualitäten schaffen, die der Gemeinschaft nutzen, die die Gemeinschaft fördern, also die der Gemeinschaft auch Freude bringen. Und das ist ja der große Unterschied zur konventionellen Art und Weise, wie Wohnraum produziert wird. Der wird ja optimiert hinsichtlich privat nutzbarer Fläche, damit man möglichst viel Quadratmeter verkaufen kann. Ja. Und das ist der große Unterschied eben bei solchen gemeinschaftlichen Wohnprojekten, was die räumlichen Qualitäten anbelangt und die Intensität, also wie groß der Anteil an der Gemeinschaftsfläche ist, das hängt sehr stark von der Haltung der Gruppe ab. Das ist was sie eben finden muss. Wie viele gemeinschaftliche Räume wollen wir uns gönnen? Beziehungsweise wie viel möchte ich von meinem privaten Raum vielleicht auch abgeben? Also brauche ich ein privates Gästezimmer? Brauche ich eine private Waschmaschine? Brauche ich ein privates Auto? Und so weiter und so fort. Und dann kann man das dadurch lösen, dass man sagt, wir haben eben nicht nur die Dachterrasse und den Gemeinschaftsraum, sondern wir haben noch ein Gäste-Apartment. Wir haben vielleicht eine Waschküche. Es gibt sogar Projekte, die eine Sauna sich gönnen. Oder in Wien, die haben sogar ein Schwimmbad. Oder die Kalkbreite in Zürich haben eine Pension. Da ist der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Viele der Projekte hier in Frankfurt diskutieren Carsharing. Also, dass man Räume nutzt oder Funktionen im Projekt nutzt, aber nicht privat immer alles im Eigentum halten und pflegen und bewirtschaften muss. Es ist ein Kostenfaktor, es ist ein ökologischer Faktor, aber es ist auch ein sozialer Faktor, ja, dass man drüber spricht, was weiß ich, wenn das Projekte eher am Stadtrand sind, ich nehme morgens Auto, ich fahre mal in die Stadt, ach komm, ich fahre gerade mit oder soll ich dir was mitbringen? Also die Kommunikation über solche Räume oder Funktionen natürlich auch unterstützt wird. Oder
habe ich das richtig? Ja, habe ich das richtig verstanden? Sie haben das ja so aufgezählt, zum Beispiel die Gästeräume, aber das heißt jetzt von den realisierten Projekten, manche haben auch ein Gästezimmer, was sich alle anderen teilen und andere haben es nicht. Also das ist sozusagen mal so.
Mhm. Ja? Es kommt drauf an. Es geht sogar dann so weit, also wir haben jetzt ganz aktuell am 1.1. hat das Projekt Nika, das war das erste, was hier in Frankfurt im Konzeptverfahren endlich vergeben wurde. Die werden tatsächlich ein altes Bürogebäude umbauen und mit WGs dann arbeiten. Also das kommt jetzt auch langsam. Es gibt auch Projekte, die über Clustergrundrisse nachdenken. München haben das ja schon bei Wagnis Art umgesetzt. Da sind wir in Frankfurt, weil wir noch nicht so viele Projekte in die Umsetzung gebracht haben. Das ist ein Thema, was voraussichtlich jetzt bei künftigen Projekten kommen wird.
Also um das kurz den Hörerinnen und Hörern zu sagen, also die beim Clusterwohnen gibt es getrennte Räume, private Räume und auch private Baderäume, aber die Küche und ein Wohnraum wird geteilt. Also es ist jetzt keine WG, weil man doch sehr viel Privatsphäre noch hat, aber es ist schon mehr als nur eine gute Nachbarschaft. Sie hatten jetzt zwischendurch was gesagt, da war ich ein bisschen verdutzt, weil eigentlich hatte ich gedacht, das sind jetzt alles Initiativen, die sich gründen und dann auf die eine oder andere Form sich zum Verein oder was auch immer, können wir noch drüber sprechen, verbinden. Aber Sie hatten zwischendurch erwähnt, es gibt auch Wohnprojekte, die bei einer Wohnungsgesellschaft als Mieter drin sind. Wie kommt das denn? Also das ist ja, hört sich ja ein bisschen ungewöhnlich an, weil eben normalerweise so, ne, das...
Ja, das ist, weiß gar nicht, ob das eine Frankfurter Spezialität ist, aber es gibt ältere Projekte hier in Frankfurt, die es geschafft haben, vor 10 Jahren, vor 8 Jahren, mit dem GSW, Gemeinnütziges Siedlungswerk, und mit der Nassauischen Heimstätte als Vermieter zu arbeiten. Das heißt, die haben diesen Initiativen das Haus gebaut und treten als Vermieter auf. Also die Nassauische Heimstätte ist im Prinzip eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft, die gehört zum Teil dem Land, zum Teil der Stadt. Und die Gruppen haben es geschafft, dass diese Wohnungsbaugesellschaften eben nicht nur klassischen Wohnungsbau betreiben, sondern für diese Gruppen mal ein Haus gebaut haben mit 8 oder 10 oder 12 Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum.
Aber das heißt sozusagen das Bauen und die Finanzierung und die Vermietung, das übernimmt die Gesellschaft, aber ansonsten organisiert sich die Gruppe untereinander und klärt all diese Dinge, über die Sie jetzt auch schon gesprochen haben, also was man für Räume teilt, was man gemeinsam macht.
Die übliche Art und Weise ist dabei, dass man einen Kooperationsvertrag hat, in dem geregelt ist, also sozusagen die Gruppe sorgt für den Hausfrieden, dass es im Haus alles funktioniert. Und die Gruppe bekommt auch von der Wohnungsbaugesellschaft die Zusage, dass sie ein Vorschlagsrecht hat, wenn eine Wohnung frei wird. Und in aller Regel folgt die auch diesem Vorschlag, hat halt ein Vetorecht. Und in aller Regel sagt der Kooperationsvertrag, so eine Gruppe hat 3 Monate Zeit. Das gibt dem Eigentümer, der Eigentümerin wiederum die Möglichkeit, wenn sich die Gruppe gar nicht kümmert und regt, dass die Wohnung nicht auf ewig leer steht, sondern sie spätestens nach 3 Monaten dann einfach wieder belegen kann, um den Leerstand zu vermeiden. Aber das funktioniert hier in Frankfurt. Also ich kenne 3 Projekte, wo es eben so eine Wohnungsbaugesellschaft als Partner gibt und da funktioniert das sehr gut, dass die Gruppen sich kümmern und entsprechend Nachmieter suchen und zum Teil eben dann auch über das Netzwerk, wenn sie selber niemanden haben.
Und jetzt von diesen sehr speziellen Fällen abgesehen, wie sind die anderen Gruppen organisiert? Ist das jetzt Einzeleigentum, aber man teilt sich Gemeinschaftsräume oder sind das Genossenschaften, Vereine? Was findet man da?
Alles. Und noch das Mietshäuser-Syndikat. Ja, also die eben angesprochenen sind als Verein organisiert, diese 3 Projekte. Gibt es auch jenseits der Stadtgrenze noch welche? Wir haben auch einzelne Eigentümergemeinschaften. Eine zum Beispiel, die am Rand von Frankfurt in Fechenheim, die haben dort eine Fläche gefunden, die gab es schon sehr lange. Die hießen bis dahin Pater Noster, jetzt heißen sie Pfortenstraße, Projektgruppe Pfortenstraße. Die haben tatsächlich als Eigentümergemeinschaft das gebaut, aber haben eben auch so ein Gästeapartment, einen Gemeinschaftsraum, die kochen zusammen mindestens einmal die Woche. Und es gibt noch von einem Architektenpaar eine Eigentümergemeinschaft im Ostend. Die haben in der 2. Reihe eine Liegenschaft entdeckt und haben die bebaut und das eben auch mit einer Eigentümergemeinschaft. Die gibt es ganz genauso, aber auch einzelne junge Genossenschaften. Also wir sind in Frankfurt leider nicht wie Hamburg oder Tübingen oder Freiburg so eine Genossenschaftshochburg. Das fehlt noch so ein bisschen. Liegt dran, dass wir lange versucht haben, Projekte umzusetzen. Einzelne haben es in ihren Nischen geschafft, aber wir kommen eigentlich jetzt erst seit letztem Jahr so richtig in die Umsetzung. Also es gab so vor 3 Jahren auch mal so einen Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir sollten vielleicht die Koalitionsstelle aufgeben, weil immer wieder Interessierte kamen, immer wieder Gruppen sich gegründet haben, aber es gelang nichts in die Umsetzung. Ja, die Stadt hat kaum noch öffentliche Flächen, die sie dafür nutzen könnte. Und der Wohnungsmarkt ist hier so umkämpft, dass es den Gruppen fast nicht gelang und auch die Stadt es kaum unterstützen konnte, dass Projekte tatsächlich mal an eine Liegenschaft rankommen. Also Bodenpolitik ist hier ein Riesenthema. Und das ändert sich jetzt gerade ein bisschen.
Da müssen wir natürlich vielleicht an dieser Stelle tatsächlich mal das Thema Neubau oder Umbau ansprechen, weil in manchen Fällen, das hatten Sie ja schon so erwähnt, zum Teil ist es tatsächlich so, diese Gruppen suchen ein Grundstück, wo sie gemeinsam neu bauen und in anderen Fällen wird ein Gebäude gekauft, in dem die Menschen einziehen. Ja, gibt es beides sozusagen.
Der Punkt ist, dass wir in Frankfurt ganz wenig Wohnungsleerstand haben. Also eigentlich, wir haben eine sehr geringe Leerstandsquote. Das heißt, wenn da jetzt eine Gruppe mit 15 Leuten sagt, wir wollen zusammen in ein Haus ziehen, finden sie im Allgemeinen kein leerstehendes Wohnhaus, wo man einfach mal einziehen kann. Und die Gruppen sind in aller Regel auch nicht so drauf, dass sie sagen, so wir kaufen das jetzt, entmieten das, damit wir einziehen können. Das macht man auch nicht. Ja? Das tut man nicht, als Gruppe schon gar nicht. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass es entweder Büros gibt oder eben in den Stadtteilen am Rand untergenutzte kleinere Gebäude, wo man größer draufbauen kann oder eben tatsächlich Neubaugebiete und oder man findet noch eine Baulücke irgendwo. Ja.
Aber außer den Neubauprojekten gibt es auch Fälle, wo tatsächlich zum Beispiel ein Bürogebäude umgenutzt wurde?
Das ist jetzt aktuell eben mit diesem Projekt NIKA. NIKA kommt von Nidderstraße, Ecke Karlstraße im Bahnhofsviertel. Das ist ein altes Bürogebäude aus den 50ern, das der Stadt gehörte, das die Stadt sozusagen dem Netzwerk bzw. dem Fonds angeboten hat und es ausgeschrieben wurde. Und diese Gruppe NIKA, die sich dann NIKA genannt hat, unter dem Dach des Mietshäuser-Syndikats wird dieses Bürogebäude jetzt aktuell umbauen zu einem Wohngebäude.
Jetzt ist ja das Mietshäuser-Syndikat ohnehin schon ein Verbund von 120 einzelnen Häusern bundesweit und die beraten sich ja auch gegenseitig. Mhm. Deshalb muss ich jetzt mal fragen, wo haben Sie denn da jetzt noch beraten?
Da war sozusagen die Lobbyarbeit des Netzwerks und der Koordinationsstelle, dass wir überhaupt dieses Konzeptverfahren hier in Frankfurt auf den Weg gebracht haben. Also Konzeptverfahren, Liegenschaftsfonds, dass das Liegenschaftsamt diese Liegenschaft nicht irgendeinem gewerblichen Investor verkauft hat, sondern gesagt hat, na dann macht da mal was draus. Das ist eine ziemlich knifflige Ecke. Am Anfang haben wir auch etwas gezuckt, ob wir das wirklich machen können, weil die älteren Wohnprojekte, die auch ein kleines Gärtchen vielleicht am Haus haben wollen, Bahnhofsviertel ist berühmt-berüchtigt, das ändert sich jetzt gerade, aber das ist auch echt eine harte Ecke, wo dieses Gebäude da steht. Und da war dann zum Glück diese junge Gruppe, die sagten, das ist genau mittendrin, also wir brauchen sowieso keine Autos, da gibt es auch keine Stellplätze. Es ist ganz dicht am Hauptbahnhof, Bahnhofsviertel finden wir okay. Verkehrslärm, ja, ist halt so mitten in der Stadt, ne? Kann man nicht erwarten, dass es ruhig wird. Die werden sich auch eine schöne Dachterrasse drauf bauen, damit man ein bisschen Auslauf oben auf dem Dach zumindest hat. Und die brauchten das Netzwerk nicht wirklich. Die sind super organisiert über das Mietshäuser-Syndikat, aber sie haben sich eben bewerben können durch diese Lobbyarbeit des Netzwerks, dass es überhaupt mal zu einer Ausschreibung gekommen ist.
Das heißt, die Tätigkeit der Koordinierungsstelle ist durchaus auch, sich mit den mit Politik und Verwaltung hier auseinanderzusetzen, zu diskutieren und zu werben dafür, dass es diese Wohnformen gibt.
Genau. Das ist eigentlich kann man es so zusammenfassen, die Koalitionsstelle hat drei Aufgabenbereiche. Das erste ist dieses Anlaufstelle zu sein, Beratung, was wir ganz am Anfang hatten. Das zweite ist den Erfahrungsaustausch für die Gruppen, sowohl für die jungen Initiativen, aber auch für die bestehenden Wohnprojekte zu machen. Also Weiterentwicklung der Projekte, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Zum Beispiel Techniken, wie kommuniziert man, wie kommt man zu Entscheidungen, wie löst man Konflikte. Da gibt es auch immer mal Themenabende zu. Oder wie funktioniert Finanzierung, wie funktionieren die Rechtsformen. Genau, der dritte Schwerpunkt ist tatsächlich diese, wir nennen es strategische Weiterentwicklung des Themas, sich also mit Politik, Verwaltung, Wohnungswirtschaft zu befassen und zu versuchen, dort Türen zu öffnen und Verständnis zu generieren für das Thema.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist eine Wohninitiative und dann auch dank kräftigen, sagen wir mal, Rückenwinds, Beratung und so weiter, Begleitung durch Sie, hat das alles nun funktioniert und die haben bestimmt ein bestehendes Gebäude umgebaut und jetzt sind alle da und das Zeit geht ins Land, 5 Jahre später, 10 Jahre später. Ja, die sind immer noch Mitglied im Netzwerk jetzt, auch die früheren Wohnprojekte. Mhm. Ja, warum? Was haben Sie denn mit denen überhaupt noch zu tun? Das läuft doch da jetzt.
Naja, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, in diesen Projekten findet auch immer wieder Wechsel statt. Das heißt, wenn die mal jemanden suchen, was ich auch schon angesprochen hatte, dann können die gern den Newsletter nutzen, die Website und annoncieren, bei uns ist eine Wohnung frei, liebe Szene, gibt es jemanden, der Interesse hätte, bei uns einzuziehen. Also das passiert auch. Und das Zweite, was wir jetzt seit knapp 3 Jahren machen, ist zweimal im Jahr ein Erfahrungsaustausch der bestehenden Wohnprojekte. Das ist immer ein Samstag, wo wir uns treffen in einem bestehenden Wohnprojekt. Und immer so 2 oder 3 Leute aus bestehenden Projekten kommen dazu. Und immer im Vorhinein wird ein Thema identifiziert. Was besprechen wir denn beim nächsten Mal? Das wird auch moderiert, entsprechend vorbereitet. Und dann können diese Projekte das nutzen, um untereinander in den Erfahrungsaustausch zu treten. Wir hatten zum Beispiel mal das Thema eben auch, wie löst man Konflikte oder wie verändert sich die Struktur eines Projekts oder wie findet man neue Leute, die zum Projekt passen, Abschied und Neubeginn. Das ist bei den älteren Projekten ein Thema. Was ist, wenn jemand im Projekt stirbt? Also so nah, wie man sich dann steht, so trifft es ja auch die Projektgruppe, wenn dann plötzlich einer der gut befreundeten oder gut bekannten Nachbarn stirbt. Das ist dann eine andere Situation, als wenn man in irgendeiner x-beliebigen Hausgemeinschaft wohnt. Ja, da kriegt man das mit und dann ist das irgendwie auch schnell geschehen. Aber in solchen engeren Nachbarschaften reißt es erstmal ein Loch und verursacht viel größere Betroffenheit. Ja. Und dieser Erfahrungsaustausch, also die Gruppen möchten das auch gerne weiter, den führen wir auch weiter. Da profitieren die Gruppen durchaus von alleine durch die Erkenntnis, nicht nur wir haben das Thema, das geht den anderen auch. Und dann, ja, klassischer Erfahrungsaustausch, wie geht ihr damit um, wie gehen wir damit um, wie könnte man anders damit umgehen und so weiter. Also das, ich bin dann immer dabei als Beobachterin bei so einem Tag, weil ich lerne dadurch von den bestehenden Projekten wiederum, was ich den jungen Gruppen als Erfahrung wieder weitergeben kann. Also das ist, das, wir haben das mal getestet und es läuft ziemlich gut. Und was ich den realisierten Projekten immer wieder sage, wo ich sie auch herzlich bitte, im Netzwerk zu bleiben, weil sie natürlich ganz wertvolle, gute Beispiele sind. Also wir sind gelegentlich auch mal zu Gast bei so einem Wohnprojekt mit einem Themenabend. Und das ist natürlich für die jungen Initiativen ein Riesenvorteil, bei bestehenden Projekten mal zu schauen, wie macht ihr das, was für Räume habt ihr, würden wir das auch so machen, was würden wir anders machen und so weiter. Also als Beispiel sind solche Projekte super wertvoll und es ist den meisten Projekten auch bewusst, dass sie eine wichtige Rolle dabei haben, das Netzwerk zu stärken. Ja.
Jetzt könnte man ja sagen, die einzelnen Projekte, es hört sich ja gut an, wenn die sich austauschen, wenn die Erfahrungen austauschen, auch mit neuen Projekten dann. Aber das wäre ja jetzt eine Sache quasi innerhalb einer solchen Wohnprojektszene. Nun ist es aber ja so, dass die Stadt Frankfurt, das Wohnungsamt, also öffentlich sozusagen diese Koordination und Beratung ja auch unterstützt wird. Von daher dann auch die Frage, was hat denn die Allgemeinheit eigentlich davon?
Eine größere Wahlmöglichkeit. Also ich bin davon überzeugt, dass Lebensstile, Lebensweisen sich weiter ausdifferenzieren werden. Allein dadurch, dass Frauen heutzutage selbstbewusster ihre Wohnbiografien leben, als das noch vor 30, 40 Jahren war. Und die Allgemeinheit hat insbesondere, ich habe ja die beiden Gruppen angesprochen, Haushalte mit Kindern und Ältere profitieren besonders davon, dass das einer Stadtgesellschaft gut tut, wenn sich Menschen umeinander kümmern. Ja, und dass Ältere beispielsweise länger zu Hause wohnen können. Und was ich aus anderen Städten und Quartieren sehe, wenn dort tatsächlich mal ein Neubaugebiet entsteht, dass es eine Riesenqualität ist, wenn eben nicht nur 100% Siedlungsbau errichtet wird, sondern wenn man 15%, 20%, 30% solcher Projekte mit dabei hat, die eben nicht nur bauen und dann verschwunden sind und dann das Quartier sich selbst überlassen, sondern als künftige Nutzer mit einem ganz anderen Anspruch an so ein Quartier herangehen. Also München, Wagners Art ist eins der Parade, oder was man aktuell gut angucken kann, Zürich auch, mehr als Wohnen. Wenn die künftigen Nutzer schon sich darüber Gedanken machen, wie später das Quartier funktionieren soll, dann kriegt man da auch eine ganz andere Nachhaltigkeit rein. Neue Mobilitätskonzepte, wie geht man mit den Freiflächen um, neue energetische Konzepte. Also da gerade bei mehr als Wohnen in Zürich ist es ja ganz deutlich, dass dann die künftigen Bewohner entscheiden, was ist uns wichtig, also worauf verzichten wir gerne. Oder was möchten wir auf alle Fälle in so einem Quartier haben? Und dann kriegt man da eine ganz andere Lebensqualität. Und bis hin zu der kühnen Behauptung, dass man in so einem guten Quartier dann auch in 20, 30, 40 Jahren keinen Quartiersmanager reinschicken muss, weil das Quartier nicht mehr funktioniert. Ja,
also im Sinne von öffentlich bezahlter Quartiersmanager, der ein Stadtviertel, was sozusagen den Bach runtergeht, genau, und wo nur noch Vandalismus ist und so weiter, nicht, ja, sondern dass das Ganze etwas stabiler ist.
Ja, genau. Ist. Und ökonomisch bin ich fest davon überzeugt, dass diese selbstorganisierten Projekte, also die Tübinger weisen das ja nach, dass im Endeffekt solche Projekte preisgünstiger sind, dass die Wohnkosten dort stabiler, niedriger sind. Und in Frankfurt haben wir gerade die Situation, dass die Preise durch die Decke gehen, dass gerade Genossenschaften oder solche selbstorganisierten Projekte, die eben nicht zu Renditezwecken produziert werden, sondern zum Wohnzweck, stabilere Wohnkosten langfristig schaffen. Und wenn man sich die öffentlichen Haushalte anguckt, wie viel Mittel für das Wohnen von Menschen mit geringem Einkommen und Vermögen ausgegeben werden müssen. Ja, auf der einen Seite sieht man zu, wie die Preise weiter steigen und man immer mehr Geld in Förderprogramme stecken muss, damit Haushalte mit mittleren Einkommen sich überhaupt noch das Wohnen hier leisten können, während auf der anderen Seite munter die Preise durch die Decke gehen. Ja, dann ist es doch nur richtig, dafür zu sorgen, dass im, wenn dann Neubau stattfindet oder Sanierung und so weiter, dass Rechtsformen gestärkt werden, die eben nicht eine Maximierung der Rendite und maximale Preise wollen, sondern stabile Wohnkosten und eine gute Wohnqualität. So.
Also das heißt, bei diesen genossenschaftlichen Modellen oder verdient jetzt, oder Mietersyndikat, genau, verdient nicht noch irgendjemand mit, genau, sondern klar, das Projekt muss gestemmt werden, klar, aber dann auf lange Sicht letzten Endes werden die Mieten da bezahlbar bleiben. Und zum anderen profitiert die Nachbarschaft, die direkte Umgebung, Wagnisart, was Sie genannt haben, wird auch in diesem Ratgeber einfach anders wohnen dann vorgestellt, als ein Beispiel, was man alles für Räume gemeinsam teilen kann. Das ist ja da wirklich ausufernd extrem. Aber klar, die Nachbarschaft, Sie haben ja einmal auch das Erdgeschoss genannt, bei dem einen, was war in Offenbach, glaube ich, ne? Dass man einfach sagt, okay, hier kann nicht nur diejenigen hingehen, die da wohnen, sondern auch die direkte Nachbarschaft. Aber es gibt schon Unterschiede, oder? Also, dass manche Gruppen mehr so auf sich bezogen sind und andere auch mal schauen, was links und rechts passiert.
Ja, ganz. Es hängt von der Größe ab. Also kleine Gruppen sind sicherlich nicht so extrovertiert, weil man braucht ja dann auch Leute, die sich kümmern und engagieren wollen. Bei größeren Projekten ist es wahrscheinlich üblicher. Aber ich finde, es gibt so viele Typen von Projekten, wie es Projekte gibt, weil die sind alle einzigartig, weil sie von ihren Menschen sozusagen leben und verändern sich auch durchaus über die Zeit. Also wir haben gerade bei den Projekten mit den älteren Leuten beobachten wir so eine Wellenbewegung. Ja, es gibt so Phasen, wo es auch den Bewohnern allen recht gut geht, gesundheitlich fit. Dann machen die relativ viel und dann gibt es wieder so eine Phase, wo man sagt, da sind die nach außen kaum sichtbar, dann machen die vielleicht auch bei unseren Veranstaltungen kaum mit, weil die genug mit sich zu tun haben. Aber das ist ja genau das, der Zweck. Ja, deswegen sind sie ja als gemeinschaftliches Projekt überhaupt angetreten, weil es dann mal Phasen gibt, wo es wichtig ist, dass sich die Einzelnen umeinander kümmern. Und dann ist nicht noch Kraft dafür, irgendwas nach außen zu veranstalten. Und es ist dann auch in Ordnung. Und dann gibt es wieder Phasen, vielleicht ändert sich dann auch so eine Struktur oder der Oberschenkelhalsbruch ist ausgeheilt, dann ist wieder mehr Raum oder es hängt auch von Jahreszeiten ab. Das haben ja auch mal Gruppen gesagt. Im Winter sind sie inaktiver, dann sind sie mehr auf sich bezogen. Im Sommer, wenn besser Wetter ist, wenn es wärmer ist, dann macht man auch mal was nach außen hin. So sind Projekte ganz unterschiedlich. Oder wir haben die eine Projektgruppe, die haben noch so eine Demenz-WG nebendran. Da sind die eben auch mitunter beschäftigt. Ja, über den Garten sind die miteinander verknüpft. Jedes Projekt ist da einzigartig. Also es hängt von der Idee, der Intensität der Gemeinschaft und der Idee, wie viel man nach außen machen will, hängt es einfach ab.
Also auch wenn diese Frage der Gemeinschaft und Nachbarschaft und der gegenseitigen Unterstützung oder auch der Gemeinsamkeit mit den noch eine Tür weiter befindlichen Nachbarn im Stadtviertel natürlich für sich jetzt schon, sagen wir mal, ein Wohnprojekt auszeichnet, ist mir das aus diesem Hintergrund, Neubau zu vermeiden, dann auch wichtig, dass ja in der Regel, wenn man dann schaut, wie viele Menschen in so einem Wohnprojekt dann auf wie viel Quadratmetern leben, dadurch, dass man doch zusammenrückt, bestimmte Dinge teilt und eben nicht lauter Einzelwohnungen sind, dann doch die Wohnfläche pro Person, wenn man es pro Projekt durchrechnet, häufig doch extrem viel niedriger liegt, als das im Bundesdurchschnitt der Fall ist. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt Zahlen haben von diesen Wohnprojekten, ob Sie das irgendwo erfasst haben.
Wir haben es hier in Frankfurt nicht erfasst, aber ich glaube, in einem früheren Blog bei Ihnen hat es die Dame aus Oldenburg her erzählt, die kommen, gerade die Älteren kommen ja üblicherweise aus den Einfamilienhäusern, die mal familiengerecht gebaut wurden. Und anstatt dann zu zweit oder allein auf 120 Quadratmetern zu wohnen, geht man dann halt in eine Stadtwohnung mit, weiß nicht, 60, 70 Quadratmetern. Und das Haus ist frei für die nächste Familie. Also das allein finde ich schon beachtlich. Und man kann es so weit treiben, wie das halt die Züricher machen, die dann tatsächlich als Projektziel diesen unterdurchschnittlichen Flächenverbrauch haben. Und ihnen gelingt es eben dadurch, dass sie den gemeinschaftlich nutzbaren Flächenanteil so hochschrauben. Also das, was man wirklich nur für sich hat, auf das wirklich Wichtigste, Nötigste reduziert wird, aber man sich dadurch ausleben kann, dass es eben diese immense Fülle an gemeinschaftlichen Räumen gibt. Und auch da wieder, da muss man sich Projekte angucken, Sachen lesen, Beispiele anschauen, Ausstellungen anschauen und für sich rauskriegen, wo fühle ich mich wohl, also was kann ich mir zutrauen oder zumuten, was brauche ich, um zufrieden und glücklich zu sein und was geht nicht. Da kann man nicht sagen, was jetzt richtig und falsch ist. Ja. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn ich nicht 80 Quadratmeter habe, dann kriege ich Platzangst und andere wiederum kommen mit 30 super zurecht. Also da darf man auch nicht dogmatisch sein, sondern dann ist es wichtig, dass sich eben die Gruppen finden, die eine ähnliche Idee haben. Und das finde ich, davon leben Städte, von dieser Vielfalt unterschiedlicher Varianten und nicht von dieser homogenen Wohnraumproduktion, ja, 0815, wie es im Moment üblich ist.
Ja, wenn Sie interessiert sind an einer solchen Vielfalt und in Frankfurt möglicherweise eine Wohninitiative gründen möchten oder mal schauen, welche es gibt oder eine gegründet haben und Rat brauchen, dann können Sie auch beim Netzwerk Gemeinschaftliches Wohnen sich melden und mit dem in Kontakt treten. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern.
Dann auf neue Taten.
Ja, danke schön.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.